Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 159. Ach, 58. Knapp daneben. Aber ganz ehrlich, bei den sich überschlagenden sportlichen Ereignissen darf man sich, glaube ich, auch mal verzählen. Ich glaube, wir müssen Gedanken sortieren, lieber Alex. In München steht Kopf wegen der Wiesen, aber auch die Löwenwelt steht plötzlich Kopf mit Dingen, über die wir nicht gedacht hätten, noch so vor 2-3 Wochen, dass wir über sie sprechen. Und wir sollten drüber sprechen. Es ist Dienstag, der 1. Oktober, 10.20 Uhr. Schon wieder Kaffeekränzchen für uns zwei.
Naja, hat sich bewährt in der letzten Woche. Hat Glück gebracht.
Wir setzen das jetzt einfach fort. Ich weiß nicht, ob wir das jede Woche schaffen. Ganz
schwierig.
Ehrlich.
Beruflich wahrscheinlich eher schwieriger.
Definitiv. Definitiv. Aber heute erübrigt sich das mal wieder. Es klappt. Anja schon wieder in Wiesenvorbereitungen. Ne? Ihr wisst, die ist im Einsatz für München TV. Deswegen gerade anderweitig unterwegs, hat jetzt auch noch einen Vormittagstermin. Mei. Ich glaube, bei München TV verdienen sie ein bisschen mehr als bei uns.
Naja.
Ach, Alex, hast du dich schon erholt von der letzten Woche?
Es gab nichts zu erholen, würde ich sagen. Ich suhle mich in dem Gefühl von 9 Punkten aus 7 Tagen, aus 3 Spielen, mit 2 Toren des Jahres, mit einem anderen weiteren Traumtor, das sogar ein bisschen untergegangen ist, im Lichte der beiden Weitschusstore.
So, also, das ist jetzt live. Ich muss mal schnell an die Tür. Alex erzählt mal weiter seine Gefühle. Bin gleich wieder da.
Also Flo hat die Kopfhörer abgenommen. Ich glaube, die Post ist da. Mal schauen, was der Postbote ihm vor die Tür legt. Ja, meine Gefühle durchaus positiv. Ich würde gerne weiterhin dieses Gefühl aufrechterhalten nach den sehr schweren Wochen zum Saisonstart. Aber ja, ihr wisst es alle, 60, 9 Punkte aus 3 Spielen. So kann es weitergehen, Flo.
Es kann definitiv so weitergehen. Ich entschuldige mich.
Was hat der Weihnachtsmann vor die Tür gelegt?
Wenn ich das wüsste, dann muss ich daheim nachfragen, wenn meine Frau nach Hause kommt. Das ist live. Das war so nicht geplant, aber das lassen wir jetzt auch schön drin. Auch am Stammtisch muss man mal spontan aufstehen. Du hast gerade deine Gefühle dargelegt, die ich natürlich jetzt nicht vernommen habe, aber es war halt Balsam auf die Löwenseele in der vergangenen Woche. Und zwar nicht nur die 9 Punkte, die man jetzt eingefahren hat gegen Bielefeld, Hannover 2 und Dortmund 2, sondern das, was wir, glaube ich, letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet haben, eine gewisse Entwicklung zu sehen, hat sich jetzt fortgesetzt. Und ich glaube, das ist es tatsächlich. Klar tun die 9 Punkte gut, dass du aus dem Tabellenkeller raus bist. Aber jetzt siehst du eine Entwicklung in der Mannschaft. Und nochmal, es scheint so, ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig, dass wir jetzt eine Stammelf haben, die gefestigter und gefestigter wird, auch durch die Ergebnisse. Und wo jeder langsam seine Rolle erkennt. Und die reinkommen, oder andersrum gesagt, ich habe das Gefühl, jeder versteht jetzt mehr die Stärken und Einsatzmöglichkeiten des anderen. Da zähle ich auch Agirius Janikis natürlich dazu, der jetzt vielleicht erkennt, okay, die beiden zusammen funktionieren. Wenn er einen kleinen Durchhänger hat, nehme ich den dazu. Das wird jetzt klarer, weil ich finde auch, und da gehen wir vielleicht schon so ein bisschen ins Detail, gewisse Wechsel funktionieren dann auch. Also bestes Beispiel Maxi Wolfram.
Ja.
Das ist nur ein Detail davon. Aber ich glaube, wenn wir das so momentan zusammenfassen, das ist, ich mag immer dieses Gerede über Prozesse eigentlich nicht so gerne. Aber es ist halt einer. Und jetzt scheint er in gewissermaßen langsam zu fruchten. Es ist noch vorsichtig, ne? Der Sieg in Bielefeld, glücklich. Der gegen Hannover, er kämpft. Der gegen Dortmund auch erkämpft, aber auch erzwungen. Mit ein bisschen Glück noch dabei. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber der Weg scheint jetzt zu funktionieren. Für den Moment. Und das tut gut.
Weil mit den Ergebnissen natürlich auch das Selbstvertrauen kommt. Und man hat es jetzt auch gegen Dortmund wieder gesehen in der ersten Halbzeit. Es funktioniert noch nicht über 90 Minuten, aber es funktioniert immer länger, über längere Phasen eines Spiels. Die komplette zweite Halbzeit war richtig stark, defensiv wie offensiv. Das war die beste Halbzeit der Saison bisher. Und in der ersten Halbzeit war es auch nicht ganz schlecht oder nicht durchgehend schlecht, aber natürlich so um das 1-0 herum. Ja, man hat drum gebettelt so ein bisschen. Und die Phasen, wenn du irgendwie abstellen kannst, ich meine, Dortmund ist ein guter Gradmesser in dieser Hinsicht, weil Dortmund einfach, zweite Mannschaften eines Champions-League-Teilnehmers, die sind einfach von Haus aus gut aufgestellt. Gerade mit jungen, super technisch veranlagten Einzelspielern, die, ich glaube, einer war es nicht der Torschütze, Achille, der schon in Brügge dabei war oder so, der auch Champions League zumindest Luft schnuppern durfte. Also da merkst du, wo der Anspruch ist bei diesen Spielern. Und die Einzelspieler dann über weite Strecken rauszunehmen aus einem Spiel, und das ist vor allem in der zweiten Halbzeit gelungen, das zeigt einfach, wie taktisch man jetzt diszipliniert ist, wie man sich in Abläufen einspielt. Ich meine, Jesper Verlaat war überragend. Das war also 1 mit Stern aus meiner Sicht. Beim Kicker hat er, glaube ich, nur eine 1,5 bekommen. Völlig unverständlich. Frechheit, würde ich fast sagen. Also es war der sich auch immer wieder nach vorne eingeschaltet hat, der einfach der absolute Motor in diesem Spiel war, eines Kapitäns würdig, der da vorausgeht, was er am Anfang schon auch getan hat, der Saison, aber das nicht mit Leistung, finde ich, gefüllt hat. Er war nicht schlecht, aber er war jetzt nicht so der absolute Oberleader-Löwe, der alle mitreißt. Und das war in diesem Spiel so. Und auch die einzelnen Mannschaftsteile funktionieren immer besser. Klar, Patrick Kopsch kann man jetzt sagen, naja, hat jetzt nicht unbedingt glänzen können, aber dafür kommt es jetzt mehr aus der Tiefe des Raumes, und die dahinter drücken nach, und viele, viele einzelne Spieler erkämpfen sich und erspielen sich Torchancen. Kuzuki, der ein absolut starker Neuzugang ist, der Schwung reinbringt. Florian Baer, der sich nach einer schwierigen Anfangsphase der Saison auch jetzt diesen Stammplatz erkämpft hat.
Lukas Reich. Eine ehrliche Entwicklung.
Absolut. Lukas Reich, absolut solide wieder. Und auch René Voller, das muss man schon auch positiv mal herausheben, der wirklich auch nicht den einfachsten Start hatte im Löwentrikot und auch ein paar so Wackler drin hatte, ein paar Situationen, natürlich auch die Last des Hiller-Nachfolgers tragen musste, und der jetzt immer sicherer wird und immer mehr diesen Ruhepol hinten gibt und gleichzeitig aber auch einer ist, der anschiebt, der kommuniziert, der Anweisungen gibt, was vielleicht Marco Hiller bisschen zu wenig getan, aber vielleicht war das auch der Hintergedanke von Agirius Janikis, zu sagen, ich brauche einen Torhüter, der mehr mitdenkt im Spiel, der nicht nur gut hält, was Marco Hiller zweifelsohne getan hat, aber der einfach im Spiel noch ein bisschen mehr drin ist. Und das macht er jetzt gut, da hat er seine Rolle gefunden. Ja, und jetzt gilt es, dieses zarte Pflänzchen weiterzuführen im Laufe der Hinrunde. Jetzt hat man sich aus dem Grips mal rausgeholt, selber am eigenen Schopf rausgezogen, auch Janikis, den wir vor einer Woche schon oder vor 2 Wochen schon abgeschrieben hatten, zumindest ich.
Und jetzt sitzt er. Großteil tatsächlich.
Jetzt sitzt er fester im Sattel,
auch nicht geglaubt hat.
Ja, und ich habe es damals schon gesagt, ich lasse mich gerne als Besseren belehren. Im Fußball zahlt es sich manchmal aus, gewisse Dinge auszusitzen und zu sagen, nee, wir glauben an die langfristige Entwicklung. Und jetzt ist eine kurzfristige Entwicklung, es ist eine sehr schnelle Entwicklung, die Mannschaft jetzt im Laufe der Woche also sogar genommen hat. Wenn man jetzt von Bielefeld ausgeht und Dortmund dann anschaut, das ist schon, also da merkt man, da ist was gewachsen, auch im Mannschaftsgefüge. Und wenn man das jetzt weiterführen kann, dann bin ich deutlich besserer Dinge als noch vor 2 Wochen. Wobei das auch nicht schwer war.
Du hast Jesper Verlaat angesprochen. Der Leuchtturm gegen den BVB 2 hat auch seine Abwehrkollegen, also vor allem seine Abwehrkollegen, mit an die Hand genommen, weil ich sag mal, Max Reinthaler, es war okay. Aber das war jetzt nicht sein bestes Löwenspiel. Aber wenn du halt so einen starken Kapitän, der auch vorangeht, neben dir hast, der halt auch mal mithilft, mit anschiebt, das hilft dann nochmal zum Stabilisieren. Ja. Und über die 2 jungen Außenverteidiger müssen wir nicht reden, was das ein Jesper Verlaat in Topform da also Strahlkraft dann hat und mitzieht und Sicherheit gibt, vollkommen klar. Und
interessant ist ja, ich finde, nochmal zu Verlaat, ich finde es interessant, weil er hat eigentlich den Raphael Schiffer gemacht jetzt. Schifferl war eigentlich immer der mal ins Dribbling geht, der mal nach vorne anschiebt, wie Simi Belkahir in seinen besten Zeiten, der sich mal ein Dribbling durch die Mitte traut. Das war Verlaat eigentlich nicht, der war der Felsen der Brandung hinten drin und hält den Laden zusammen. Und jetzt war eher Max Reinthaler der, wo man wahrscheinlich gesagt hat, okay, du hast nicht die große Spielpraxis, konzentriere dich auf die Basics. Gewinn deine Zweikämpfe, räum ab hinten, alles andere erstmal zweitrangig. Und Verlaat war dann der, der angeschoben hat, der teilweise ja Sprints angezogen hat bis zum gegnerischen 16er, einmal sogar im 16er hinterlaufen ist, soweit ich das in Erinnerung habe, auf der rechten Seite. Also ganz ungewohnt, aber extrem gut gemacht.
Ja, ich wollte zu René Vollert noch ein, zwei Worte sagen. Bin bei allem, was du gesagt hast, bei dir. Ich würde gerne nochmal das herausstellen, weil du dieses Ruhe ausstrahlen und antreiben angesprochen hast. Erinnerst du dich, dass wir am Anfang der Saison gesagt haben, als es einfach noch nicht gelaufen ist, dass ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlen das Richtige gewesen wäre und nicht das voller typische emotionale, ich sag mal, Anschreien, positiv gesehen jetzt, aufrütteln, wachrütteln, so ein bisschen das Aggressivere.
Ja.
Ich finde, er hat auch da eine gewisse Entwicklung jetzt gemacht, weil jetzt ist es ausgeglichener. Klar helfen die Ergebnisse und ein gewachsenes Selbstvertrauen. Vollkommen richtig. Mhm. Aber auch das ist nochmal ein Lernprozess. Und ein Lernprozess hört ja auch im, wenn ich jetzt sage, im Alter klingt das echt blöd, aber im Alter eines gestandenen Fußballprofis, auch da können noch Lerneffekte einsetzen und ein Kennenlernen dieser Mannschaft. Noch, das sind immer noch ganz, ganz viele Neuzugänge einfach. Und dass sie das einspielen muss, war uns allen klar. Aber das ist auch eines dieser Beispiele, wie das funktionieren kann. Nach einigen Wochen sehen, erkennen, umsetzen, das lässt sich, glaube ich, jetzt auf ganz viele Teilbereiche umlegen. Und ja, wir waren vor ein, zwei Wochen, war die Gemütslage noch eine andere. Es ist noch nicht wieder alles Gold, was glänzt. Das haben wir letzte Woche auch nach dem Sieg gegen Hannover 2 schon gesagt. Aber es ist nochmal weiter aufpoliert worden. Und jetzt bin ich bin tatsächlich mega gespannt, weil Wien Wiesbaden am kommenden Wochenende, das ist nochmal eine kleine andere Hausnummer jetzt.
Ja.
Die haben auch einen anderen Flow. Gucken wir mal ganz kurz auf die Tabelle. Wien Wiesbaden auf Rang 6. 2 Punkte mehr als 60 und 60 sich ja mittlerweile vorgespült auf Rang 9. Das ist der Vorteil an der frühen Phase der Saison. Gewinn mal 2, 3 Spiele und du bist erstmal wieder aus dem Gröbsten raus.
Tja.
Und das kennen wir ja in der dritten Liga nicht anders. Aber wenn du das jetzt, das Gelernte aus den letzten 3 Spielen mitnehmen kannst ins letzte Wiesenheim-Spiel gegen Wien Wiesbaden, das nochmal ein kleiner Gradmesser ist, und wenn du dann es vielleicht auch schaffst, dieses Heimgefühl noch weiter zu festigen, zarte Pflänzchen nach dem ersten Heimsieg seit Ewigkeiten gegen Hannover 2, dann wäre das viel wert. Ja. Und ich gehe so weit zu sagen, du musst es noch nicht mal gewinnen. Wenn das ein stark erkämpftes Remis ist, nimm es mit.
Voll.
Vollkommen in Ordnung.
Weil du sagst, Wiesbaden ist in einem anderen Flow. Ich finde es interessant, weil man geht auch bei 60 jetzt immer noch so heran und sagt, naja, der Saisonstart war jetzt, also jetzt auch nicht eigentlich schlecht. Aber wenn man mal auf die Tabelle schaut, der Tabellenführer Dresden hat nur 5 Punkte mehr. Also im Flow ist keiner in dieser dritten Liga. 8 Spiele, mögliche Punkte 24, wenn ich jetzt mich nicht komplett verrechne. Und Dresden hat schon 7 Punkte abgegeben als Tabellenführer nach 8 Spielen. Das ist schon ungewöhnlich. Also es ist eigentlich keiner und Wiesbaden hat nur 2 Punkte mehr. Natürlich ist die Erzählung eine andere, weil die wahrscheinlich, ich kenne jetzt deren Historie nicht aus den letzten Spielen, wahrscheinlich weniger verloren natürlich.
Naja, schauen wir doch mal drauf.
2 Siege, 2 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen. Also ist jetzt nichts, wo man sagt, die marschieren da durch.
Muss man allerdings auch immer auf die Gegner so ein bisschen gucken. Die Siege waren in Essen und zu Hause gegen Osnabrück. Und die Niederlagen waren zu Hause gegen Sandhausen und in Aue.
Aber also, trotzdem, also ist jetzt kein, die haben jetzt keinen Lauf im klassischen Sinne.
Nein, das
und haben auch am letzten nicht. Spieltag, muss man auch dazu sagen, ja sehr spät erst gegen Osnabrück gewonnen, begünstigt durch eine gelb-rote Karte gegen den Osnabrücker, 82. und 85. Minute, das Spiel noch gedreht, 2-1. Also,
braucht man jetzt nicht. Da jetzt nicht so gut ausgesehen hat.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, ja.
Ja, aber da gab es wohl auch Social-Media-mäßig ordentlich aufs Dach, das ja in Osnabrück momentan fehlt. Hm. Blöder Witz. Hm. Und da ist wohl auch der Verein so ein bisschen eingeschritten. So von wegen, überlegt's mal, was ihr da schreibt, bevor ihr was postet. Die Nerven
ein bisschen blank in Osnabrück, ja.
Wirkt so, ja. Weil wir gerade gesagt haben, in der Liga ist keiner so richtig im Flow. Eine Ausnahme, Energie Cottbus ist gerade brutal im Flow. Die letzten 4 Spiele, 3-0, 4-0, 5-2, 4-1.
Wahnsinn.
Die ballern sich gerade so ein bisschen durch die Liga.
Schon mal fürs Torverhältnis ist einiges getan.
Ja, die sind bei +10.
Ja, kann auch noch ein Faktor werden.
Absolut. Da 60 übrigens noch bei minus 2. Da darf noch ein bisschen nachgebessert werden.
Weil ich gar nicht weiß, wo das herkommt. Haben wir einmal auf den Deckel bekommen? So krass. Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht in Erinnerung.
Nee, es sind halt einfach die drei Niederlagen gewesen. Also die sind halt auch so schnell nicht wett.
Ja.
Und du hast jetzt ja nicht die Siege geholt, wo du mal 3-4 Buden gemacht hast, sondern es waren halt diese knappen Dinge. Das holst du auch dann so schnell nicht auf.
Ja, das stimmt.
60 insgesamt in 8 Spielen, 10-12 Tore. Das ist jetzt keine, die Löwenspiele sind bisher jetzt nicht die Tormaschinen.
Hm. Also so. Aber ehrlich, muss es auch nicht sein. Also lieber 1-0 oder dann 2-1.
Nimm die Punkte mit Ende Gelände. Wirklich nicht. Was ich bemerkenswert finde, tatsächlich, also 3 Siege in Folge, erstmal schon gab es jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr bei 60. Ja, okay, jetzt zur Anfangszeit von Agidos Yannickis, aber das ist jetzt etwas, was wieder so ein bisschen ein neues Gefühl gibt. 3 Wiesensiege in Folge gab es zuletzt 1998 unter einem gewissen Werner Lorand. Damals, ich habe es nochmal nachgeguckt, 1-0 in Stuttgart, 2-0 daheim gegen Hertha und 5-1 beim Club.
Boah.
Und ich tue mir ein bisschen schwer, weil du hast es vorhin richtig gesagt. Ich glaube, jeder hat damit gerechnet, dass Agidos Yannickis zeitnah Geschichte bei 60 sein dürfte. Ist jetzt nicht so. Sieht jetzt innerhalb weniger Tage sehr anders aus. Der Stuhl ist wieder sehr, sehr fest. Ich tue mir wirklich schwer, in näherer Zukunft oder näherer Vergangenheit oder mittlerer Vergangenheit einen Löwentrainer zu finden, der nochmal so dermaßen zumindest vorübergehend die Kurve bekommen hat.
Ja.
Das ist bemerkenswert und da muss ich dann auch sagen, Chapeau, dass anscheinend Agidos Yannickis die Ruhe behalten hat, dass ein Christian Werner die Ruhe behalten hat, dass die Geschäftsstelle und wahrscheinlich auch die Gesellschaft eine gewisse Ruhe behalten haben. Begünstigt durch natürlich auch ein paar glückliche Tormomente, über die wir gleich auch noch reden sollten. Das ist schon bemerkenswert. Das ist schon ein bisschen, es wiederholt sich ja viel bei 60 München. Das ist jetzt etwas, ich will jetzt nicht sagen outstanding, aber das ist schon jetzt irgendwie was Besonderes. Mhm. Wie nachhaltig das ist, müssen wir gucken. Es ist eine Momentaufnahme, aber es ist eine ungewöhnliche Momentaufnahme. Wie siehst du das?
Ja, absolut. In dem Umfeld den Kopf so aus der Schlinge zu ziehen, auch nicht nur was den internen Druck angeht, sondern auch den externen Druck, das ist schon, das muss man ihm hoch anrechnen und da muss man auch ein bisschen Abbitte leisten. Also da hat er wirklich die richtigen Schlüsse gezogen. Das waren ja, klar, gegen Bielefeld zu gewinnen, das war glücklich, das war ein Sonntagsschuss von Tore Jakobsen, aber das gegen Hannover hochverdient gewonnen aus meiner Sicht, sich selbst noch ein bisschen unnötig in die Bredouille gebracht. Und gegen Dortmund 2 auch das, letztendlich ein hochverdienter Sieg. Und das, ja, das, die Entwicklung auf dem Platz, die macht extrem Hoffnung, dass jetzt eine Stammelf da ist, dass die Einwechslungen funktionieren. Dass, glaube ich, auch Agidos Yannickis ein bisschen herausgefunden hat, wie er öffentlich agieren muss. Ich fand ihn in vielen Interviews war eher so, naja, ich weiß nicht, er war so sehr, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben, sehr auf sich bezogen und sehr irgendwie hat alles immer gleich persönlich genommen. Und jetzt ist er eher, er ruht mehr in sich und er sagt weiterhin gute und richtige Dinge, aber er sagt sie irgendwie anders und hat irgendwie ein Wording gefunden, das, glaube ich, auch nach außen besser ankommt, ist so mein Gefühl.
Dass es seiner Seele natürlich gut tut, dass jetzt da Druck vom Kessel ist. Das ist, das merkst du auch. Und da menschelt es auch wieder. Ja. Wir haben, glaube ich, in den letzten Wochen auch immer mal wieder seine Art und Weise des sich Äußerns angesprochen, dass wir eine Entwicklung festgestellt haben zum Jahresanfang und wie es jetzt ist, was verständlich ist, wo man aber auch ein bisschen vorsichtiger geworden ist, dadurch vielleicht teilweise ein bisschen nichtssagender geworden ist. Jetzt ist es so eine. Ich würde jetzt nicht von einer Genugtuung von ihm sprechen, die ich da merke, aber natürlich schon so ein bisschen Beruhigung und dass man dann auch ein bisschen entspannter wird. Ich habe von ein oder anderen Kollegen dann auch gehört, er ist für yannickische Verhältnisse fast schon zu Scherzen ein bisschen aufgelegt gewesen. Ja. Aber natürlich, es ist ja auch keine Verwunderung und ist nur nachvollziehbar. Ich bin nur gespannt, wie nachhaltig das jetzt auch ist. Also es ist noch fragil. Das ist noch nicht gefestigt, das ist jetzt fragil. Aber du bist jetzt auf einem Level angekommen, wo du zumindest mal in Ruhe weiterarbeiten kannst, wo auch, ich glaube, viele, viele Fanseelen jetzt beruhigter sind.
Ja.
Aber restlos überzeugt wird da noch niemand sein. Kann es auch nicht. So frisch sind die Eindrücke.
Und, aber wir kennen 60 schon seit Jahrzehnten und wir wissen, wie schnell so ein Pendel umschlagen kann. Du hast vor 3 Wochen war alles schlecht und Vereine auflösen und vom Spielbetrieb abmelden, ein bisschen übertrieben formuliert. Und du kannst halt jetzt mit 3 Siegen und vielleicht gelingt gegen WE in Wiesbaden dem Unentschieden, vielleicht sogar ein glücklicher Sieg. Und dann gehst du in eine Länderspielpause, wo du nochmal 2 Wochen mit der Mannschaft arbeiten kannst, die absolut intakt ist. Das haben die Spiele gezeigt. Das zeigt der Auftritt beim Oktoberfest und so. Also die Mannschaft, die funktioniert als Mannschaft. Und dann kannst du da richtig was aufbauen. Und dann kannst du natürlich auch aus diesem Tal der Tränen vom Anfang der Saison richtig schnell was aufbauen bei 60 in Sachen Euphorie und so. Das geht so schnell. Ich glaube, so schnell wie bei keinem anderen Verein in Deutschland, dass da von zu Tode betrübt, bis zu himmelhoch jauchzend, teilweise nur ein paar Tage liegen. Ja, und das wird jetzt, muss das Ziel sein, diese Aufbruchsstimmung, die jetzt erzeugt worden ist und die ist da. Man merkt es auch, wenn man so ein bisschen bei Social Media in den Kommentaren liest, vor einer Woche war alles schlecht und schlechte Laune aller Orten. Und jetzt plötzlich, super Woche und tolle Mannschaft und wir sind stolz auf euch und plötzlich kommen halt die positiven Meldungen wieder stärker zum Tragen und dann kann es eine Gesamtstimmung erzeugen, die auch eine Mannschaft tragen kann. Aber das ist jetzt noch sehr, sehr früh. Wie gesagt, 3 Siege in Folge, alles gut. 4 Siege aus den letzten 5 Spielen. Gute Entwicklung. Aber jetzt gilt es, die Entwicklung fortzusetzen.
Ja, du hast gerade die Länderspielpause angesprochen, die jetzt hier ansteht. Das Gefühl vor der letzten Länderspielpause war ein bisschen anders.
Ja.
Ja. Was so ein paar Wochen Unterschied ausmachen können und was die Reaktionen angeht. Es ist auch ganz viel ungläubiges Augenreiben einfach aus gewissen Kommentaren rauszulesen. Man muss immer vorsichtig sein, ne? Social Media Kommentare und so. Aber ein bisschen interessant ist es ja schon. Und man merkt da schon auch so ein bisschen, es kippt bei vielen sehr schnell. Es ist noch viel Ungläubigkeit da, verständlicherweise. Wir stehen vor spannenden Wochen tatsächlich.
Interessant ist jetzt im Nachhinein betrachtet, Janikis hat, glaube ich, auch der Spielplan so ein bisschen gerettet, weil er stand ja zur Diskussion vor dieser englischen Woche. Und hättest du keine englische Woche gehabt vor der Brust, sondern eine Länderspielpause, hätte es sein können, dass Christian Werner oder Robert Reisinger oder wer auch immer dann die Entscheidung trifft über den Trainer, gesagt hätte, okay, jetzt haben wir eine Länderspielpause, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit, einen neuen Trainer sich einarbeiten zu lassen. Wenn du eine englische Woche vor der Brust hast, dann sagst du, na gut, jetzt haben wir, weiß jetzt auch nicht,
dann kannst du
3 Spiele in 7 Tagen, was sollen wir jetzt da machen? Da warten wir das ab und dann können wir entscheiden. Dann haben wir noch WE in Wiesbaden und dann gehen wir in die Länderspielpause und dann können wir abrechnen. Möglicherweise war der Gedankengang und da hat Janikis jetzt auch ein bisschen Glück gehabt, was den Spielplan angeht, aber sich natürlich auch selber gerettet, muss man echt sagen.
Ja. Absolut. Und du hast es angesprochen, Team scheint intakt zu sein. Das Gefühl hatten wir tatsächlich aber auch schon ein bisschen länger, dass es gar nicht so sehr das Team an sich ist, sondern dass es einfach nur die Abläufe sind. Und du hast es angesprochen, am Sonntag ging es auf die Wiesen in die Bräurosel zur Teambuilding-Maßnahme, sagen wir mal, oder zur Belohnung nach 3 Siegen gab es ja auch 2 Tage frei von Agiros Janikis. Ist immer leicht zu sagen, solche Fotos, ja, jetzt schauen wir, wie intakt das im Team ist. Aber ich finde, da hast du schon gesehen. Und zeugt auch davon, dass Leistung dann auch belohnt wird. Und das tut ja dem Team auch gut. Und wir wissen alle, ein geselliges Zusammensitzen an einem Stammtisch zum Beispiel ist durchaus förderlich. Da kann man Dinge ganz anders besprechen. Und ich glaube, wir waren beide schon auf diversen, wie soll ich sagen, mal Weihnachtsfeiern oder Team-Arbeitsevents oder auch Wiesentische mit der Arbeit und Kollegen. Da bespricht man auch andere Sachen.
Ja.
Sowohl fachlich als auch fachfremd. Und das kann tatsächlich sehr, sehr fruchtbar sein. Also man belächelt das immer ganz gerne, aber nee, da ist immer viel Potenzial.
Ich habe nur ein bisschen Bedenken, dass sich Tore Jakobsen und Tunay Dennis eins auf die Doppel-6 geben bei der Wiesn. wobei Tunay Dennis trinkt auf jeden Fall keinen Alkohol, hat er schon gesagt. Tore Jakobsen weiß ich nicht. Aber nicht, dass es dann zum Streit kommt. wer das Tor des Jahres jetzt geschossen hat. Nein, mein Tor war schöner. Nein, meins war schöner. Ich war noch 5 Meter weiter hinten. Nein, ich war näher dran. Ich war weiter weg. Mein Ball, die Flugkurve meines Balles war besser. Nicht, dass es da noch zum Streit kommt. Das kann natürlich keiner wollen im Löwenumfeld.
Ich habe es leider gerade nicht mehr im Kopf, wer jetzt wem gesagt hat, dass sein Tor schöner war. Aber es fängt schon an,
Dennis hat es über Tore Jakobsen gesagt, dass sein Tor schöner war. Und ja, das heißt schöner. Es war halt weiter weg. Also Tore Jakobsen hat den Vorteil, dass es noch 6-7 Meter weiter hinten war. Wobei der Schuss von Tunay Dennis natürlich schon auch, ja, also hätte es das Tor von Tore Jakobsen nicht gegeben, hätte man natürlich gesagt, ja, Tor des Jahres, klar. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass er nur Zweiter wird. Wobei nicht mal Zweiter, weil du kannst ja nur ein Tor des Monats schießen und dann zum Tor des Jahres antreten.
Wir haben jetzt eine ganz spezielle Situation. Erstmal ein kleiner Recap. Rafael Ott stand ja zur Wahl für das Tor des Monats August mit seinem Fallrückzieher. Ist er jetzt knapp nicht geworden. Er ist auf Platz 2 gelandet. Hinter dem Kollegen Notnagel vom VfB Stuttgart 2. der hat sich die Medaille gesichert mit seinem Tor gegen 60. Mit diesem krummen Ding, was definitiv ja nur ein Befreiungsschlag gewesen ist. Ja, ist jetzt so. Dann reden wir vergangene Woche drüber. Oh, Tore Jakobsen, was für ein, das Tor des Jahres eigentlich schon aus 60 Metern. Und zwar ohne Bodenberührung, direkt in den Kasten rein. Und wir haben letzte Woche schon über Tor des Monats und 60 so ein bisschen philosophiert. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir innerhalb von 7 Tagen das Ding nochmal aufmachen müssen. Ja. Oder weniger als 7 Tagen. Weil mit Tunay Dennis der Nächste daherkommt und so ein Ding raushaut. Danach hat es ja auch noch geheißen, ja, das macht er im Training öfters. Und es klappt wohl auch immer mal wieder. Und bei Tunay Dennis, da war das auch gezielt. Ähnlich wie bei Tore Jakobsen. Kurzer Blick nach oben. Oh, Keeper weit draußen. Probieren wir jetzt einfach mal. Dass Tunay Dennis diese Technik hat, das hat sich schon so ein bisschen rauskristallisiert. Der hat eine sehr, sehr gute Technik. Aber das muss halt auch klappen. Und dass es jetzt innerhalb von 7 Tagen zweimal klappt, auf diese fast selbe Art und Weise, das ist total irrsinnig. Und der Löwe scheint es ja irgendwie auch mit Weitschüssen zu haben. Also jetzt in dieser Form, na, also du kassierst das Tor des Monats. Jetzt erzielst du 2 potenzielle Tore des Monats auf dieselbe Art und Weise. Und der letzte Löwentorschütze des Monats, nämlich Florian Neuhaus im Mai 2016, war auch ein Weitschuss von der Mittellinie. Was ist denn da los? Über Thomas Riedel haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist zwar nicht die Mittellinie, aber es war auch ein Fernschuss gegen Olli Kahn, was zum Tor des Monats geworden ist. Ich habe jetzt die restlichen Torschützen des Monats nicht rausgesucht, wie die gefallen sind. Nochmal zur Erinnerung, der erste war Jan Heuland Nielsen 1977, dann Wolfgang Sittger 82, Thomas Riedel 99 haben wir angesprochen, Klaus Fischer im Legendenspiel 2003 und Matthias Lehmann 2004. Und eben Florian Neuhaus. So.
Vielleicht stellt Tunay Dennis noch einen Antrag, dass der September in Zukunft nur noch 27 Tage hat, weil dann würde er jetzt in den Oktober fallen.
28. Der Samstag, glaube ich, war der 28. Ja, aber also dann, nee, Schwan, da muss er sich, ja klar, hast du recht, 27.
Dann kommt er noch in den Oktober mit rein. Vielleicht kann die Sportschau-Redaktion da ein Auge zudrücken und ihn irgendwie in den Oktober reinschleusen.
Aber es wird jetzt schon spannend, weil sind die Nominierten, also jetzt ist es wie gesagt Dienstag, 1.10., die Nominierten von der ARD für das Tor des Monats sind noch nicht raus. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut möglich, dass 60 doppelt vertreten ist. Ja. Und dass einer von beiden dann wirklich durchflutscht. Weil ich weiß jetzt nicht, wen die dann noch rausziehen. Ich glaube, es sind immer fünf oder sechs Nominierte sind.
Also ich habe spontan jetzt ein Tor im Kopf, das auf jeden Fall in der Verlosung sein wird. Das war dieses Tor von diesem jungen Hoffenheimer im Europapokal. Ganz spät zum Ausgleich, glaube ich, war das. Der irgendwie ich weiß nicht, wie er den gemacht hat, aber absolut akrobatisch. Das wird auf jeden Fall eine Konkurrenz werden. Aber wenn ich entscheiden müsste, ich würde auf jeden Fall Tore Jakobsen das Tor des Monats geben.
Natürlich auch komplett neutral.
Ja, komplett also neutral.
Ja. Und nicht blau gefärbt oder sonst irgendwas. Nein.
Ja, aber auch gegen Tunay Dennis. Also wenn man abwägt, sagen wir 57% für Tore Jakobsen, 43% für Tunay Dennis.
Das bei Tunay Dennis, bei Tore Jakobsen hatte halt einfach noch was mehr von einem Gesamtkunstwerk. Also alleine von der Distanz, aber auch, dass der halt direkt reingegangen ist, hinten quasi an die Aufhängung des Todes, wirklich dann direkt unter das Dach gesprungen. Das hat, ja, Es ist böse, das so gegeneinander aufzuwiegen, aber es ist schon bemerkenswert.
Aber es war wirklich, also ich habe am Samstag, ich habe gedacht, das gibt's da, das kann doch nicht wahr sein. Das ist so, also, aber es ist ja schön, wenn man mal positiv ungläubig staunt über 60 und was da so passiert.
Also sag mal so, meine Löwen-WhatsApp-Gruppen sind alle nacheinander explodiert.
Ja.
Und ich habe ein paar.
Ja. Was so ein bisschen hinten runterfällt, ist das auch das Traumtor von Maximilian Wolfram. Das war ja nicht minder schön.
Ja.
Der das ja offenbar auch öfter mal trainiert, diesen Abschluss. Links außen, 16er Eck, ein bisschen nach innen ziehen, so ein bisschen spiegelverkehrter Ei in Robben, wobei nicht so, also ein anderes Niveau. Maximilian Wolfram natürlich deutlich über Ei in Robben.
Natürlich.
Hat er gegen Ingolstadt schon gemacht und jetzt wieder. Auch da hat man eigentlich im Ansatz gesehen, was er vorhat. Nur verteidigen konnten sie es nicht, die Dortmunder. Mhm. Und er hängt ihn natürlich wunderbar in den Winkel. Sensationelles Tor. Also auch das. Ich glaube, das TSV steht jetzt in Zukunft immer für Turn- und Sportverein, sondern für Traumtor-Schießverein. Sonst umbenennen.
Gerne.
Also das ein Auge, Tor schöner als das andere.
Ja, das Auge guckt ja mit, könnte man ja jetzt sagen. Nein, also es ist ja auch wirklich schön anzugucken.
Ja.
Und bei Maximilian Wolfram, das war darauf, wo ich am Anfang unseres Stammtisches, was ich da angedeutet hatte, der kam ja zur Pause rein für David Philipp, dessen Spiel das jetzt nicht wirklich gewesen ist in der ersten Hälfte. Und da hat der Joker gestochen. Wie ich auch finde, dass die anderen Wechsel durchaus funktioniert haben zur Stabilität und zur Entwicklung des Spielverlaufs, weil es kam dann ein Leroy Quattwo für Max Reintaler, der nochmal ein bisschen souveräner aufgetreten ist.
Ja.
Marlon Frey für Tore Jakobsen, der jetzt auch nicht das einfachste Spiel hatte, fand ich auch stabil. Und okay, über Fabian Schubert und Hopsch in der 90. ist wurscht.
Aber ich weiß nicht, ist zu Tore Jakobsen schon was draußen, was seine Verletzung angeht? Der musste ja angeschlagen raus.
Also Stand jetzt ist es Dienstag, wie gesagt, 1.10. 10.51 Uhr. Ich wüsste es jetzt noch nicht.
Okay.
Also es kann natürlich sein, dass in einer halben Stunde eine Diagnose kommt.
Mhm.
Hoffen wir mal das Beste.
Und auch Maximilian Philipp war, David Philipp war ja, komme ich auf Maximilian, Wolfram, war ja verletzt oder zumindest angeschlagen, als er rausging. Ja, hoffentlich nichts Schlimmeres. Gerade bei Philipp muss man natürlich immer, da wird man gleich hellhörig, der hat eine Verletzungshistorie, sagen wir mal.
Ja, die Vita ist nicht einfach. Lass uns mal ein ganz kleines bisschen nochmal vorausgucken auf Wien Wiesbaden. Da gibt es ja dann auch ein Wiedersehen mit Fabian Greilinger. Das wird auch sehr, sehr speziell und der ist ja bei Wien Wiesbaden durchaus ja, gut angekommen. Ich schaue mal ganz kurz auf seine Leistungsbilanz. Aber der ist meines Wissens ja unumstrittener Stammspieler. Ja, ja, 8 Spiele, 8 von Anfang an. Und Transfermarkt.de rechnet ja immer sehr schön runter. 96% aller möglichen Spielminuten war er auf dem Platz.
Ich glaube, was die Laufleistung angeht, Top 5 in der Liga. Also absolutes, habe ich mal, oder ist jetzt 2-3 Spieltage her, kann sich auch geändert haben mittlerweile, aber da gab es mal eine Statistik, wo Fabian Greilinger sehr weit vorne war, was die Laufleistung pro Spiel, glaube ich, anging. Knapp 13 Kilometer, soweit ich das im Kopf habe. Also ja, absolutes Duracell-Häschen, aber das war bei 60er auch schon.
Ja, absolut. Freut mich auch für ihn. Ja. Tatsächlich. Wien Wiesbaden, definitiv ein ruhigeres Umfeld als bei 60. Das ist für ihn wahrscheinlich schon auch eine neue Erfahrung, weil das einfach eine andere Art Verein auch einfach ist.
Mhm.
Aber am Leistungsspektrum, was ein Fabian Greilinger hatte, daran lag es ja nicht. Aber dass er es jetzt auch woanders zeigt. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass ein Fabian Greilinger mit seiner Art, wie er ist und was er ausstrahlt, dieses emotionale Löwenumfeld, dass genau das eben er auch ein bisschen braucht.
Mhm.
Jetzt scheint das also auch in der Fremde in Hessen hinzukriegen. Und da muss ich sagen, finde ich toll und freut mich für ihn. Und für ihn wird es eine sehr, sehr schöne Rückkehr werden nach Giesingshöhen. Ergebnismäßig ja hoffentlich jetzt nicht. Aber der wird einen warmen Empfang bekommen. Also ja, der hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Das war der Löwenkämpfer vor dem Herrn. Und deswegen. Ja,
durch ein Löwe. Also für den wird es bestimmt komisch werden, gegen 60 zu spielen. Weil er einfach eine weiß-blaue Familie hat. Ist bekannt, da ist jeder, hat jeder ein Löwenherz. Das wird schon auch für die Familie wahrscheinlich komisch.
Ja.
Für wen jubelst du denn da? Also, keine Ahnung, was da größer ist. Das Löwenherz oder das Herz für den Sohn. Wahrscheinlich eher zweiteres, verständlicherweise. Aber ja, interessante Konstellation.
Auf jeden Fall. Lass uns mal so ein bisschen den Blick vorausblicken. Acht Spieltage sind jetzt hinter uns in der dritten Liga. Die Liga sortiert sich so ein bisschen und trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, eine klare Sortierung ist es noch nicht. Es ist alles sehr eng beieinander. Du hast Dynamo Dresden als Tabellenführer angesprochen. In acht Spielen 5 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Hat man bei einem Tabellenführer auch schon klarer gesehen? Durchaus. Punktgleich dahinter der SV Sandhausen auf Rang 2, dann Erzgebirge Aue mit nur einem Zähler weniger. Energie Cottbus auf Rang 4 als Aufsteiger, die haben gerade den Flow. Es ist gefühlt immer so, dass mindestens ein Aufsteiger gleich mal vorne ein bisschen mitmischt. Mhm. Die Frage ist, wie nachhaltig ist es? Und wenn wir ans Tabellenende, wenn wir es einfach mal umdrehen, wenn wir nach unten gucken, Hansa Rostock auf 17, Hannover 96 2 auf 18, Hannover haben wir da erwartet, Rostock jetzt am Anfang eher nicht. Der SC Verl, da haben wir gesagt, das wird wahrscheinlich eine schwierige Saison werden. Und beim VfL Osnabrück, da haut einfach noch extremst wenig hin. Da sind schon ein, zwei Überraschungen in der Tabelle, zumindest für den Status quo. Auch der FC Ingolstadt beispielsweise auf Rang 11. Hm.
Kleiner Fun-Fact, da bin ich ein bisschen late to the party, wie man so schön sagt. Aber es heißt ja immer, zweite Mannschaften können nicht aufsteigen. Bei Hannover 2 gibt es da eine Sonderkonstellation. Mhm. Flo, du nickst, du weißt es bestimmt, vielleicht weiß es der ein oder andere noch nicht. Dadurch, dass Hannover 1 ja in der zweiten Bundesliga spielt, kann es zur kuriosen Konstellation kommen, sehr theoretisch, wird nicht passieren, aber es könnte so sein, dass Hannover 1 absteigt und dadurch ja quasi Hannover nicht mehr vertreten ist in der zweiten Liga. Und wenn Hannover 2 Erster oder Zweiter wird oder Dritter über die Relegation wird, dann hat Hannover 2 in diesem Fall das Aufstiegsrecht. Sprich, die zweite Mannschaft könnte aufsteigen, wenn die erste absteigt. Könnte man dann wahrscheinlich einfach den Namen tauschen, dann wäre wieder Hannover 1 in der zweiten Liga. Aber es ist eine kuriose Konstellation. Wahrscheinlich, ja. Die Elf Freunde hat das mal durchgespielt, dieses Szenario. Die haben das aufgebracht, haben auch beim DFB angefragt, was die zu dieser Konstellation sagen. Die sagen, naja, ist das erste Mal so, wir werden da in Zukunft die Regeln ein bisschen anpassen, auch die DFL ist da dahinter. Aber allein deswegen würde ich es mir schon wünschen, dass es so kommt, weil das wäre echt eine Blüte, die, ja, die der moderne Fußball eigentlich nicht mehr treibt, dass irgendwie, weil man weiß es aus dem DFB-Pokal, dass zweite Mannschaften ins Finale kommen oder so, das ist ja auch ewig her.
Aber geht das wäre echt Gott sei Dank nicht mehr.
Geht Gott sei Dank nicht mehr, wobei das auch, ich finde die Geschichten interessant, dass irgendwie Hertha zweimal im DFB-Pokalfinale stand und so, das ist irgendwie schon kurios.
Es gab auch mal das Duell, glaube ich, VfB Stuttgart 1 gegen VfB Stuttgart 2 in der Pokalrunde, ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Ja. Also. Es könnte natürlich auch sein, dass wenn Hannover 1 16. wird und Hannover 2 Dritter in der dritten Liga, dann könnte es, soweit ich jetzt das in Erinnerung habe, auch dazu kommen, dass beide Mannschaften in der Relegation gegeneinander spielen. Was dazu führen würde, dass man die Relegation nicht mehr spielen müsste, weil, naja,
da werden sich die TV-Stationen freuen, die das Relegationsduell eingekauft haben.
Ja. Gut, also, die müssten da nicht groß umbauen, die könnten Hin- und Rückspiel im gleichen Stadion übertragen. Logistisch wäre es einfacher, muss man klar so sagen.
Und jetzt muss ich mal ganz blöd nochmal durchrechnen, sollte Hannover 1 absteigen, müsste doch Hannover 96 zwei Klassen runter, oder?
So gute Frage. Das weiß ich nicht.
Ich glaube, da sind wir wieder beim Abstand halten.
Das kann sein, ja. Aber wieso dürfte dann Hannover 2 aufsteigen? Weil die sind jetzt auch nur eine Klasse auseinander.
Ja.
Na egal.
Es ist seltsam.
Es wird nicht zum Abstieg von Hannover 1 kommen und nicht zum Abstieg von Hannover 2, deswegen. Theoretische Natur, aber trotzdem eine wirklich kuriose Konstellation.
Es ist komplett irre. Blicken wir voraus auf den kommenden Spieltag am Wochenende. Der wird eröffnet am Freitag mit dem Duell Dortmund 2 gegen Dynamo Dresden. Am Samstag dann um 14.60 Uhr gegen Wiesbaden. Dazu Aue gegen Rostock, Sandhausen gegen Mannheim, Essen gegen Viktoria Köln und Verl gegen Unterhaching. Das 16.30 Spiel heißt Alemannia Aachen gegen Ingolstadt. Und am Sonntag dann die Spiele Hannover 2 gegen Cottbus, Saarbrücken gegen Bielefeld und Osnabrück gegen Stuttgart 2. Sind wieder ein paar nette Partien dabei.
Auf jeden Fall, ja.
Und danach erstmal Pause.
Mal endlich wieder. Endlich Länderspiel.
War jetzt schon ein bisschen viel auf einmal, gell?
Wahrscheinlich gegen Ungarn wieder, oder?
Ist es schon wieder Ungarn?
Nee, ich glaube nicht.
Im Zweifelsfall ist es immer Ungarn. Nein, ich gucke mal schnell in meinen schlauen Kalender. Es ist Bosnien-Herzegowina und Holland.
Hä? Aber Holland war doch jetzt erst, oder?
Ja, aber das ist schon das Rückspiel. Es ist ja schon das Rückspiel.
Das ist ja wieder Nations League. Nations League.
Also in Bosnien und dann gegen die Niederlande in München.
Oha.
Genau das.
Im Grünwald, oder?
Natürlich, wo auch sonst. Es gibt in München kein anderes Stadion.
Dante-Stadion.
Dante-Stadion. Da sollte man auch mal hingehen. Einfach so, weil es geht.
Ja.
Vielleicht da mal nochmal kurz schon mal ein bisschen drauf geguckt. 60, wie gesagt, gegen Wiesbaden. Dann ja eine kleine Pause. Dann geht es am 20.10. weiter mit dem Duell beider Spielvereinigung Unterhaching. Dann kommt Osnabrück, dann ein Auswärtsdoppelpack Cottbus und Sandhausen, dann ein Heimdoppelpack Mannheim und Totopokal Haching. Das ist der Löwenfahrplan.
In Haching bin ich dann aber wirklich. Also das lasse ich mir nicht nehmen, nachdem ich jetzt die Auswärtsreise nach Dortmund absagen musste. Das ist jetzt schon, morgen gibt es Karten, sprich heute, also wenn ihr die Folge hört, Mittwoch ab 14 Uhr, glaube ich, gibt es Karten fürs Heimspiel in Haching. Also da bin ich auf jeden Fall dann vor Ort.
Dann
nachdem
noch
ich zuvor in New York bin.
Ja, du warst noch niemals in New York.
Nein.
Ja, dann warst du in New York. Ja. Wie lang?
Eine Woche. Über meinen 6. Geburtstag.
Ah ja. Ah, schön. New York war ein Teil meiner Hochzeitsreise anno 2018.
Oha. Wow.
Hatten wir eine USA-Rundreise und dann
sehr cool.
Der erste Stop war New York. Also,
bin sehr gespannt, ich
empfehle definitiv, irgendwo an einem Straßenverkäufer einen Hotdog zu essen. Mhm. Weil das ist der beste Hotdog deines Lebens, einfach auch wegen dem Flair.
Ja.
Das
weil,
ist einfach.
Weil er in New York gegessen wird. Allein
ganz
deswegen.
Genau, in den Häuserschluchten, einfach in einer von diesen kleinen grünen Oasen, schnappt ihr das.
Ja.
Wäre meine Empfehlung. Und zwar den originalen New York Hotdog, weil das wusste ich auch nicht. Der ist nämlich mit Sauerkraut. Und das klingt erstmal komplett komisch.
Mhm.
Aber verdammt nochmal, das schmeckt echt gut.
Aber ich kann es mir gut vorstellen, ja.
Ja.
Ja, das muss ich probieren.
Dann noch ein Servicestück, denn es gibt 60 noch ein paar weitere Male im Free TV zu sehen. Und zwar sind das die Spiele gegen Waldhof Mannheim, also zu Hause gegen Waldhof Mannheim in Aachen. Und dann daheim gegen Rostock. Das sind die Spiele, die im Free TV auch zu sehen sein werden. Also leider nur ein Auswärtsspiel dabei. Und zwei Heimspiele dazu ja dann. Ich glaube, das Totopokalspiel gegen Haching hat sich, glaube ich, auch der BR geschnappt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mhm. Deswegen 60, also einige Male im Free TV zu sehen. Und ein kleiner Seitenblick, der mir vorhin in meine Timeline gespült wurde. Aaron Berzel hat ja längere Zeit pausiert und hat jetzt einen neuen Verein. Er spielt künftig für die Spielvereinigung Erkenschwick in der Oberliga.
Schön. Das ist ja bei ihm ums Eck, glaube ich.
Richtig.
Nee, oder sogar im Ort, oder?
Ich weiß nicht, ob sogar derselbe Ort ist, aber ich glaube, dass das zumindest mal, also es ist nicht weit weg. Und jetzt quasi in der Amateurriege spielt er dann doch noch weiter. Freut mich. Liebe Grüße, Aaron. Wir sind
interessanter
ein treuer Bergfestler.
Ja, liebe Grüße. Interessanter Funfact zur Spielvereinigung Erkenschwick, weil ich gerade die vorletzte Ausgabe der 11 Freunde auch lese. Da gibt es ein ganz kleines Stück zur Spielvereinigung Erkenschwick, die, glaube ich, 1980 in die zweite Liga aufgestiegen ist, die damals noch zweigleisig war, soweit ich weiß. Und ein gewisser Sönke Wortmann, der später dann Regisseur wurde und Deutschland ein Sommermärchen gedreht hat, der hat die Spielvereinigung Erkenschwick damals in die zweite Liga geschossen.
Stark.
Und hat aber dann, ist nicht mit in die zweite Liga gegangen, sondern hat, weiß ich nicht, irgendwo Niederklassiger dann weitergespielt, aber der war ein guter Fußballer und hat die Spielvereinigung Erkenschwick in die zweite Liga geschossen. Könnt's mal nachschauen.
Sachen gibt's.
Überhaupt sehr zu empfehlen. Ich glaube, irgendein Jubiläum der zweiten Liga gibt's gerade. Ich weiß nicht welches. Und da sind viele so kuriose Begebenheiten aufgelistet in der 11 Freunde. Es ist das vorletzte Heft, glaube ich, mit dem MSV Duisburg als Titelgeschichte. Sehr zu empfehlen.
Ich liebe ja so Kuriositätengeschichten.
Ja.
Und Gott sei Dank gibt es bei 60 immer wieder welche. Die schönste Kuriosität wäre jetzt eben das Ding mit dem Tor des Monats. Wäre das aktuell Kurioseste, Coolste, was man sich irgendwie jetzt gerade vorstellen könnte.
Ja.
Und alles Weitere werden wir an diesem Stammtisch besprechen. Alex, mein Zettel ist leer.
Meiner ist nicht vorhanden.
Ah, so geht es natürlich auch.
Mein Zettel ist hier.
Na dann, lass uns den Deckel drauf machen auf die 158. Wir können dann wieder nur verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Folgt uns da gerne, abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl. Gerne auch auf YouTube. Sternebewertungen freuen uns. Infos, Ideen, Vorschläge, Kritiken, Rückmeldungen gerne an giesinger-bergfest@gmx.de. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, unter www.giesinger-bergfest.de. Und ansonsten verbleiben wir wie immer mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.